redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobahnen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de gesandt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor!
Und Holger Klein.
Hast du gemerkt, auf einen Atemzug habe ich das gemacht?
Ja, habe ich gemerkt.
Das ist ein Zeichen dafür, dass die Allergiezeit vorbei sein könnte irgendwie. Wobei meine Nase fühlt sich da auch wieder anders an. Ach nee, wie geht's uns denn so, fragen wir immer am Ende, ne? Dann fangen wir direkt an mit dem Scheiß, oder?
Ich wollte gerade erzählen, wie gut es mir hier geht. Es regnet draußen, es ist kühl.
Ekelhaft.
Ah, mega
schade,
geil.
Der Sommer ist vorbei. Ich finde das ja sehr unangenehm.
Der war viel zu kurz. Das stimmt, das war vor allem der erste Sommer seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, wo die Temperaturen tatsächlich auch erträglich waren.
Ach so, fand ich die letzten Jahre, also ich fand diesen Sommer war eigentlich die Phase der entsetzlichen Hitze für meinen Geschmack schon wieder zu kurz. Ich habe ja irgendwie seit ein paar Jahren habe ich sehr gerne tropisch. Ich weiß auch nicht warum.
Ah, du bist ja jetzt pervers.
Genau, ich bin jetzt anders.
Ja, ich denke immer wieder an dich. Also jedes Mal, wenn Affenhitze ist, muss ich an dich denken, wie du in würdelosen Flipflops durch Berlin schlappst.
Genau.
Und dir denkst,
fuck you.
Geil, es ist geil, genau. Ich bin der Exe. Yeah.
Genau, so ungefähr, genau. Ich denke mir da die ganze Zeit eigentlich nur so, fuck you, gibt's hier irgendwo ein Bier?
Aber an wen ist denn das gerichtet, dieses fuck you eigentlich?
An alle. Ist mir, weil alle sind schlecht gelaunt und nur ich nicht, habe ich immer so das Gefühl. Ich so, fuck you. Einen sehr schön, wo ich das sage, in einem englischsprachigen Podcast, The David McWilliams Podcast heißt der, ein sehr schöner Dialog, ganz, ganz, ganz am Ende einer Sendung, wo dann sein Co-Moderator sagt, da ging es dann darum, dass sie jetzt auch über 50 sind und so. Und was, warte mal, wie war der Satz nochmal? When the end of life is coming near or is coming nearer, you can go all conservative or you can go fuck it. Das fand ich irgendwie ganz geil. Und ich finde, das passt so gut, weil es gibt ja echt so Leute, je älter sie werden, desto weiter wandern die nach rechts und werden so krampfig. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch die Leute, die sagen, egal.
Ja.
Ja, ganz schön. So.
Na gut.
Hätten wir das geklärt, fangen wir an. Erste Frage kommt von Johannes und Johannes fragt, ist es moralisch okay, in einem Land Urlaub zu machen, das undemokratisch ist und dessen Machthaber Menschenrechte verletzen?
Ehrlich gesagt, ich weiß auf diese Frage keine Antwort, weil ich ehrlich gestehen muss, dass ich darüber zu wenig weiß. Ach. Oft ist es ja so, dass das, was als intuitiv richtig erscheint, dann irgendwie doch falsch ist. Weißt du, du meidest ein Land und schadest dabei der Bevölkerung, die nichts dafür kann, also sowas meine ich.
Naja gut, du kannst aber gleichzeitig auch der Bevölkerung vorwerfen, dass sie nichts gegen ihren Despoten unternimmt. Also diesen Schaden mit denen selbst verdient hat.
Ah, so habe ich das zum Beispiel nie betrachtet.
Also kann man machen. Es ist eine schwierige Frage und ich glaube, es ist nicht einfach zu beantworten. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, ja, das ist ein Problem und das sollte man nicht tun. Ja, man sollte sein Geld vielleicht lieber da ausgeben, wo das Geld nicht in dunkle Kanäle fließt und für tolle Waffen und Militärparaden ausgegeben wird oder sowas. Aber wer weiß, wie lange Spanien eine Diktatur geblieben wäre, wären die Deutschen da nicht schon in den 50er und 60er Jahren in den Urlaub gefahren.
Eben, das ist die Sache, dieser interkulturelle Dialog, genau, der durch das Reisen möglich wird, aber von kaum einem wahrgenommen wird, muss man auch noch dazu sagen. Ja, alle reden immer davon, aber wenn sie denn dahin fahren, dann tun sie es nicht. Aber die Möglichkeit eines interkulturellen Dialogs ist auf jeden Fall da und das ist dann auch das Gute und das ist dann immer ein Argument dagegen. Denn man kann sozusagen, also jetzt nicht so imperialistisch mit seinen europäischen freiheitlichen Werten sozusagen hausieren gehen, sondern einfach mit Leuten ins Gespräch kommen, verschiedene Perspektiven kennenlernen, selbst auch eine Perspektive sein, die andere kennenlernen.
Ja, wobei dieser interkulturelle Dialog, wie du schon sagtest, der bleibt ja in der Regel aus. Ne? Also wenn man sich jetzt so ein Land wie die Türkei anschaut, wohin die Leute da in Urlaub fahren. Das sind dann diese riesigen All-Inclusive-Hotels mit eigenem Strandzugang oder direkt am Strand. Mhm. Da beschränkt sich der interkulturelle Dialog darauf, dem Kellner zu sagen, dass du eine Cola willst.
Und ja, oder die machen einen Tagesausflug zu den Beduinen und die Beduinen ist eine Schauspielergruppe, die halt jeden Tag mit dem Taxi in die Wüste gekarrt wird, da ihr Zelt aufbaut. Und dann so ein bisschen Remi Demi und Trommeln macht, ja, für die.
Ja, aber nichtsdestotrotz lässt du ja was da und sei es nur der Kapitalismus, den du da lässt und der ja Huckepack dann auch über mehrere Umwege Menschenrechte mit sich bringt. Ne? Mhm. Und wenn genug Touristen da rumrennen, dann wird halt irgendwann ein Starbucks da aufmachen und dann wird sich irgendjemand, der bei diesem Starbucks arbeitet, damit auseinandersetzen, wie denn die Arbeit in anderen Starbucksen ist. Das ist halt nur ein irre dickes Brett zu bohren im Zweifelsfall. Ich glaube, ich würde das wirklich von Fall zu Fall entscheiden, ob ich fahre oder ob ich nicht fahre.
Ja, aber findest du nicht, dass es da so verschiedene, also dass Länder unterschiedlich behandelt werden? Also warum zum Beispiel ist es problematischer, in den Nahen Osten zu reisen als in die USA? Gibt's ja auch. Also so Leute, die überzeugt sind, man fährt nicht in den Iran.
Ja, ach so, das meinst du mit
Aber Amerika ist so gar kein Problem. Sowas meine ich halt.
Ich glaube, das ist einfach, weil man die falsche Wahrnehmung vom Land hat. Der Iran sieht halt aus wie das Herz der Finsternis irgendwie.
Ja, der Iran wird dämonisiert. Das ist das Wort, was auch mir auf der Zunge lag. So.
Das klingt mir wieder zu gewollt. Er wird dämonisiert. Der wird halt als Problemfall dargestellt in den Medien, weil unsere kulturelle Verbindung zum Iran nicht so eng ist, dass wir auch den normalen Alltag im Iran wahrnehmen würden. Ich glaube eher, dass das Problem ist. Also es ist nicht so.
Also du meinst, dass die kulturelle Nähe zu den USA, also im Sinne von wir gucken ihre Serien, die sind uns nicht fremd, das ist alles irgendwie auch unser Leben, dass das auch dafür sorgt, dass wir das weniger problematisch finden, in die USA zu fahren, obwohl sie auch Menschenrechte verletzen.
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, in den USA erschossen zu werden, ist größer als im Iran erschossen zu werden.
Ja, das denke ich nämlich auch.
Ich denke wirklich, dass das diese kulturelle Nähe ist. Ja, ja. Und die kulturelle Nähe, die bedingt dann natürlich auch, wie die Berichterstattung ist. Ja, und dann hast du natürlich immer noch mal den Unterschied, dass die USA, da ist Pressefreiheit, zumindest signifikant mehr Pressefreiheit als im Iran. Das heißt, du bekommst auch mehr Berichte aus den USA. Und wenn alle Probleme einmal berichtet sind, dann fängst du halt an, die schönen Geschichten zu erzählen, ne? Von der Oma, die immer den Kindern über die Straße hilft oder sowas. Aber dazu wirst du in einem Land wie dem Iran gar nicht kommen, weil da kannst du nicht einfach als Journalist einreisen und anfangen, Reportagen zu machen, sondern du brauchst eine Genehmigung dafür. Das heißt, du wirst ja auch ganz genau aussuchen, worüber du berichtest und vielleicht sind die guten Geschichten aus dem Iran, andersrum, vielleicht sind die schlechten Geschichten aus dem Iran noch nicht alle erzählt, sodass du noch nicht auf die guten kommst, so muss ich es formulieren.
Ja.
Ja, ich würde es wirklich von Fall zu Fall abhängig machen. Ich würde vor allen Dingen, glaube ich, würde ich es am ehesten noch davon abhängig machen, wie wohl ich mich in diesem Land fühle. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch gute Gründe, nicht nach Thailand in Urlaub zu fahren, weil dieses Land unterstützt Kinderprostitution.
Ja.
Und trotzdem fliegen wir alle hin.
Ja.
Also da ist, glaube ich, eine sehr, sehr privatmoralische Entscheidung, zumal du ja auch, wenn du lang genug guckst, wie du schon sagtest, die USA, wer will denn freiwillig in die USA? Das ist was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Du läufst Gefahr, erschossen zu werden, du läufst Gefahr, miese medizinische Behandlung zu kriegen, weil du deine Kreditkarte nicht gedeckt ist. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
Geht gar nicht, nee.
Ja, und wenn du lang genug guckst, findest du auch in Deutschland genug Gründe, nicht nach Deutschland reisen zu wollen, denke ich mir.
Ja, eben, das ist ja auch noch die Sache.
Ja. Naja. Frage von Tino. Weshalb sind im Theater die ersten Reihen die teuersten? Im Kino jedoch werden sie gemieden wie pestkranke Müllmaden.
Ja, das ist gut. Statusdenken hat da, glaube ich, viel mit zu tun. Und Kinobesucher sind ja in der Regel nicht so auf Status erpicht, sondern die wollen einfach einen gemütlichen Abend verbringen. Und die gehen dann halt einfach in die letzten Reihen. Und also diese ersten Reihen im Theater, gell, das habe ich ja auch nie verstanden. Warst du schon mal im Theater in der ersten Reihe oder in einem Musical oder in irgendeiner sonstigen Bühnenvorführung?
Ja, man sitzt die ganze Zeit da und hat Angst, dass man in irgendeiner Form einbezogen wird, weil man das Stück nicht kennt. Ja. Also erste Reihe finde ich ganz unangenehm. Zweite, absolut. Okay. Aber Ja.
Mein letztes Erlebnis in dieser Richtung war das Michael Jackson Musical in London. Da gibt es ja ein Musical Thriller, heißt es. Mhm. Und es gibt ja so Pseudo-Upgrade, also so Upgrades, die gar keine echten sind, die dir aber als solche verkauft werden. Das gibt's ja in allen Bereichen.
Das ist bei der Autovermietung, wenn du einen Golf haben wolltest und dann geben sie dir hinterher irgendwie so einen 5er BMW, mit dem sie garantiert keinen Parkplatz finden. Ja, danke.
Ja, genau sowas meine ich. Und bei dem Musical war das so, wir hatten halt Plätze für irgendwo Mitte, hinten, eher so im hinteren Bereich. Und dann hieß es, ja, diese Reihen sind heute außerplanmäßig gesperrt und deswegen kommen wir jetzt auf ein Balkönchen direkt neben der Bühne.
Och?
Ja, und ich habe auch gedacht, oh, geil, also besser geht's ja gar nicht. Ja, also man ist ja wirklich mittendrin, statt nur dabei und guckt direkt auf die Bühne drauf. Aber es war echt scheiße, weil, also Balkone sind ja meistens seitlich.
Ja.
Und das ist für eine Bühnensituation gar nicht mal so geil. Stell dir mal vor, Michael Jackson, ich weiß, du bist kein Fan, aber du kennst doch bestimmt dieses Video von Smooth Criminal.
Nein.
Wo so Feuertreppen aufgebaut Nein. sind und, ja, okay.
Tut mir leid, habe ich immer sofort ausgeschaltet. Mit Michael Jackson ertrage ich nicht.
Okay, wie auch immer. Ich kann dir nur sagen, dass es extrem wichtig ist, die gesamte Bühne im Blick zu haben. Also wirklich rechts oben, links unten, rechts unten. Dieses ganze Bild, das ist essentiell für die Ästhetik dieses ganzen Bühnengeschehens. Und wenn du das nur von der Seite siehst und vieles im toten Winkel liegt, was ja, eigentlich total wichtig ist.
Teilweise noch hinter die Kulissen guckst, dann wahrscheinlich so schräg, ne?
Nee, das nicht. Jetzt nicht, aber das ist schon, also das hat schon viel, viel Gutes rausgenommen. Und eine weitere Sache ist, die Tänzer, die waren super gut und so, aber man hörte ständig ihre Füße trampeln. Ständig dieses Landen von Füßen auf der Bühne.
Ja, stimmt.
Und das nervt, das will ich nicht sehen, weil das zeigt mir, okay, das ist eine Aufführung und ich will ja nicht ständig wissen, dass es eine Aufführung ist. Es sei denn, ich gehe zu Brecht, zu irgendeiner Brecht-Aufführung, wo das ja gewollt ist. Ja. Aber wenn das soll mir eine Illusion vermitteln. Ja. Und also das habe ich wirklich nicht als angenehm empfunden. Da hätte ich sehr viel lieber in der allerletzten Reihe gesessen. Ja, und natürlich, also vorne die Tickets, die haben wir uns gar nicht erst gegönnt, weil die einfach viel zu teuer waren, aber wirklich unverhältnismäßig teuer. Und ich weiß nicht, ob die Leute da so viel von hatten. Weißt du, was sie davon hatten?
Ja, bei Michael Jackson sitzen sie sich in die erste Reihe in der Hoffnung, dass sie irgendwie in die Show mit eingebunden werden.
Ja, exakt, weil ich wollte gerade sagen, irgendwann am Ende, da wurde halt Thriller, der Song Thriller aufgeführt und von überall her kamen die Zomben und stürzten sich auf die Leute. Und ich weiß nicht, also ich war auch Opfer.
Also meine Theorie ist ja ein bisschen anders. Ich setze mich im Theater ganz gerne recht weit nach vorne, damit ich tatsächlich auch alles sehe, was auf der Bühne stattfindet. Also ich sehe den Leuten auch gerne ins Gesicht, auch wenn man das im Theater ja nicht muss. Darum wedeln die ja auch immer so albern mit den Armen und so, damit der in der letzten Reihe auch noch mitkriegt.
Ja, und übertreiben die Mimik immer so fürchterlich.
Genau, ja, so diese Chargiererei. Aber trotzdem würde ich im Theater eher ein Stück weit vorne sitzen wollen. Deswegen einfach, weil ich dann das Gefühl habe, mehr mitzukriegen auf der Bühne. Im Kino, wenn ich, je weiter vorne ich sitze, desto mehr muss ich die ganze Zeit hin und her gucken.
Desto mehr Krampf im Nacken.
Ja, auch. Genau. Und ich gucke halt gerne einfach auf ein Bild, das ich komplett sehe. Und dazu muss ich dann weiter nach hinten. Und bei mir ist dann noch außerdem das Problem, dass ich habe einfach keinen Bock, wenn Leute hinter mir sitzen. Da werde ich irre von.
Ja, kenne ich.
Die dann am besten noch irgendwie ihr scheiß Popcorn fressen und quatschen. Und nee, ich gehe sowieso nicht. Also das ist jetzt Kino. Theater ist wieder was anderes. Da wissen die meisten sich ja zu benehmen. Aber ins Kino, da halte ich nicht aus. Ich gehe so ungern ins Kino. Das ist echt krass. Das ist echt eine Strafe.
Ja.
Naja. David fragt, warum reden Menschen mit fortschreitendem Alter immer häufiger über ihre Verdauung, gern auch in großer Runde?
Ist mir so noch nicht aufgefallen.
Weil du noch nicht alt genug bist. Die Antwort ist sehr simpel, weil man mit zunehmendem Alter auch seine Verdauung zunehmend wahrnimmt.
negativ.
Naja, überhaupt. Die ist auf einmal ist sie da. So, was ist das denn im Bauch da? Ja. Robert schreibt, Religionen gleich welcher Art nehmen bei mir denselben Stellenwert ein wie Grimms Märchen oder die Jedi-Ritter. Naja, die Jedi-Ritter haben immerhin Laserschwerte. Tja, Lichtschwerter. Und obwohl all diese Geschichten für mich Hirngespinste der Menschheit sind, denke ich ab und an bei mir, wenn es auch keinen von Menschen erdachten Gott gibt, vielleicht gibt's ja doch irgendwas Größeres oder Kleineres, nicht Moralisches, ja verdammt nochmal, irgendeiner muss doch das Universum zusammengebastelt haben. Und bei euch so?
Ja, Classic. Das ist eigentlich typisch menschliches Denken. Was glaubst du, wie lange ich durch die Welt gegangen bin und einfach nicht glauben konnte, dass alle Länder wie Puzzlestücke ineinander passen? Weißt du, ich fand das so krass, dass es Länder gibt und die haben halt alle diese Form, die sie haben. Das schien mir immer alles so gottgewollt. Ja. Oder auch, dass der Eiffelturm in Paris steht und die Freiheitsstatue in New York, dass jedes Land so seine Markenzeichen hat, dass man das daran erkennen kann. Das war so, ich habe das einfach im Kopf nicht zusammenbekommen, dass das alles einfach nur Zufall sein soll, dass das oder halt Zufall. So ein Zusammenwirken von verschiedenen Verhandlungen, die Menschen halt vollführt genau. haben und dann ist halt zufällig das rausgekommen, was sich mir als Erscheinung darbietet. Ja. Ich habe das nicht in den Kopf bekommen und das erst seit ich irgendwie 35 bin oder so, kapiere ich, dass ein Haus da steht, weil jemand es entworfen hat. Ja, weil genau Leute da. Es gebaut haben, weil es bestimmten Trends, Architekturströmungen entsprach. Ist einfach schwer, sich das vorzustellen.
Genau da setzt ja auch die Wahrnehmungsstörung der Kreationisten ein. Also für das, was Robert da beschreibt, ich erkenne da zwei Gründe. Also das eine ist, du wirst natürlich in einer christlichen Gesellschaft, eventuell sogar in einer christlichen Familie, in einer Weise erzogen, die überhaupt nicht in Frage stellt, dass es dieses Gott gibt, sondern die tun so, als gäb's das. Ja? Die müssen dir das noch nicht mal einreden oder so, sondern du wächst da einfach so mit rein. Und irgendwann fängst du an, drüber nachzudenken und kommst zu dem Schluss, dass es das nicht gibt. Aber jetzt hast du das natürlich vom Säuglingsalter an gelernt, dass das da ist. Also wirst du einen Restzweifel haben. Ich glaube, dass dieser Restzweifel dafür verantwortlich ist, dass viele Menschen sagen, ja, aber ich glaube schon, dass es etwas gibt, was größer ist als der Mensch alleine und so. Und das ist, glaube ich, die eine eigentlich, Erklärung dafür.
Ja, also eigentlich ist es ja nur eine andere Art zu sagen, ich begreife es nicht vollständig und ich finde, es ist ein Wunder, dass am Ende alles funktioniert. Ja, und das ist sozusagen ein Ausdruck von diesem Staunen oder von diesem Nicht-Verstehen. Ich meine, es ist gar nicht negativ.
Es wird aber gerne einer Wesenheit zugeschrieben oder einem höheren Prinzip zugeschrieben, das eine bestimmte Richtung verfolgt. Da ist immer so ein Telos drin, so in diesen Annahmen. Und das ist halt nicht so. Das ist völlig ungerichtet, was wir machen. Das andere ist, was du sagtest, du konntest dir gar nicht vorstellen, warum hier die Länder so aussehen, wie sie aussehen, und das muss doch jemand gebastelt haben. Das ist der Fehlschluss, den die Kreationisten machen. Die Kreationisten sagen ja, naja, das Haus hat irgendjemand gebaut, dann muss das Universum ja auch irgendjemand gebaut haben, diese perfekte Maschine.
Genau, das ist dieser Uhrmacher, dieses Bild vom Uhrmacher.
Und das ist natürlich auch Quatsch, weil der Kreationist, der macht einen großen Fehler. Der Kreationist sitzt am Ende des Astes auf einem Blatt am Baum, ja, und guckt nach hinten und sieht den bestmöglichen Weg, wie er vom Boden den Baumstamm hoch hinten den Ast lang hätte klettern müssen, um da hinzukommen, wo er jetzt ist. Wo er sich aber eigentlich hinstellen muss, um das ganze System zu betrachten, ist, er muss sich unten an den Fuß des Baumes stellen und dann auf Anhieb diesen perfekten Weg zu diesem einen Blatt finden. Und genau das ist der Denkfehler, den der Kreationist macht. Der guckt einfach von der falschen Richtung.
Das ist ein sehr gutes Bild. Ja. Und man sollte auch nie unterschätzen die Macht von Stories. Und auch komplett ohne religiös zu sein, gibt es Stories, die erzählt werden, die auch wir glauben. Und dazu gehören auch so Mythen um irgendwelche prominenten Menschen in der Geschichte. Warum müssen wir die Geburtsdaten von Goethe wissen oder wissen, wann der in Weimar war und wann der in Frankfurt war und keine Ahnung was. Mir ist das besonders bewusst geworden, als mal so ein Typ reinkam in den Buchladen und der wollte das Buch vom Sascha Lobo haben. Mhm. Und zwar dieses Realitätsschock.
Ja.
Und der Sascha hat ja die erste Auflage komplett signiert.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du diese Signatur gesehen hast.
Nee.
Das war einfach nur so ein Kringel. Weil der hatte... Ja, also wirklich wie so eine AIDS-Schleife. So.
Ja, ja.
Und ich hatte, der Typ hatte tausende Bücher zu signieren. Was soll er denn machen?
Ja, klar, ja.
Auf jeden Fall hat irgendjemand im September das Buch, das handsignierte Buch von ihm bestellt. Ich habe es ins Abholfach gestellt und dann kam der bis Dezember nicht. Bis dahin habe ich das Buch schon längst wieder rausgenommen.
Aha.
Und weiterverkauft. Weil, weißt du, wenn jemand nach 2 Monaten sein Buch nicht abholt, dann gehst du ja davon aus, dass er es nicht mehr haben will. Ja. Kurz vor Weihnachten kommt der Typ rein, will sein Sascha Lobe-Buch haben. Ich sag dem, tut mir leid, das haben wir jetzt verkauft, aber Sie können ja das hier kaufen. Guckt er rein und sieht, dass keine Unterschrift drin ist. War schon die 2. Auflage. Und dann sage ich so zu dem, wissen Sie was, wenn Sie diese Unterschrift gesehen hätten, das war echt nichts Tolles. Und der so, verstehen Sie nicht, der Typ hatte das in der Hand. Darum geht's mir, dass er das in der Hand hatte.
Magisches Denken, ja.
Super. Und ich fand das so krank.
Ja.
Aber die Leute denken ja so. Ich meine, dieses ganze Bücher signieren, jemand hatte was in der Hand. Ich meine, wie unterscheidet sich denn das vom Reliquienglauben, dass dieser Stofffetzen von Jesus persönlich berührt wurde und jetzt soll das auf mich abfärben und wird meine Lektüre irgendwie magisch beeinflussen? Was soll denn das?
Die Stadt Köln ist im Mittelalter stinkreich mit Reliquienhandel geworden. Ja,
ja. Ja, aber es funktioniert bis heute.
Ja, ja.
Das ist ja das Geile, dass es bis heute funktioniert.
Ja, das ist das tatsächlich magisches Denken, nennt man das. Das ist genauso wie du, mach ein Foto von deinem Freund, ja, und dann zerreiß es.
Ja.
Das kostet Kraft, obwohl es vollkommen egal ist.
Ja. Packen Leute nicht, ja.
So, gucken wir mal. Ah, der Felix schreibt, heute ist der 19. April 2017, womit klar wäre, wie schnell wir sind. In Berlin ist es gerade 7 Grad warm, in Augsburg sind es 6 Grad. Wie warm ist es jetzt, wenn Holgi dies vorliest? Können wir gerade gucken, wie viel haben wir denn hier?
Ich glaube 20 Grad? Nee, jetzt hat es sich ja so stark abgekühlt. Ich weiß es gar nicht, ich muss das gerade mal googeln.
Pardon, ja, es hat sich abgekühlt, darum musste ich niesen. Warum funktioniert mein Wetterbericht
Grad.
Nicht?
17 Grad hat es jetzt.
22 bei uns, das ist doch mal schön.
Mhm.
Und geht Martin.
Niederschlag 89%.
Geht Martin Schulz noch über das Wasser oder ist er baden gegangen? Erinnerst du dich an Martin Schulz?
Ja, schon.
Der war ja damals die Hoffnung fürs Kanzleramt und so.
Ja, ja. Ach, so lange ist das schon her.
Das ist so lange her, ja. Nächstes Jahr sind schon wieder Wahlen. Der war die Hoffnung fürs Kanzleramt. Jetzt haben wir ja, wie heißt Scholz? Martin Scholz. Nee, wie heißt er mit Vornamen? Olaf. Olaf Scholz.
Olaf Scholz.
Der ist jetzt die Hoffnung fürs Kanzleramt für die nächsten Bundestagswahlen. Gucken, wie lange der übers Wasser läuft. So, Sascha fragt, da ihr in der Zukunft lebt, hier meine Frage an das Zukunftsorakel. Elon Musk hat vor einem halben Jahr seine Pläne vorgestellt, wie er den Mars besiedeln will und dass er riesige Raketen mit je 100 Menschen dorthin schicken möchte. Was ist aus seinen Plänen geworden? Hat er schon seine Dragon-Testkapsel hingeschickt? Gibt es einen Termin für die erste Rakete mit Menschen an Bord?
Ja, das musst du beantworten.
Ja,
ich
was
bin
weiß
da nicht
ich denn? Na, ich meine, eine Dragon, hat er das Ding schon dahin geschossen oder noch nicht? Was ist aus seinen Plänen geworden? Nix. Hat er die Testkapsel hingeschickt? Nein. Gibt es einen Termin für die Rakete? Nein. So.
Aber, Elon Musk ist wiederholt Vater geworden und zwar vätert er, nee, wie sagt man auf Englisch, sagt man, he fathered, oder? Nee,
das er kreiste
auf Deutsch.
Kreiste.
Er ist Vater eines Kindes und zwar des Kindes von Grimes. Ich weiß nicht, ob du Grimes kennst, wahrscheinlich nicht, weil du dich nicht für Popmusik interessierst.
So
auf jeden Fall
aus.
Auf jeden Fall heißt dieses Kind XA12.
Was?
Google es. Google Alan Grimes Child's Name. Da hast du es.
Alan Grimes Child Name. So, jetzt guck das jetzt. XA12. Super, was für, der kifft doch zu viel.
Ja, ist geil, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht seine Idee war, sondern die von Grimes, weil das ist natürlich eine Künstlerin, die sich als Cyber-Elfe inszeniert, als unmenschliches Wesen der Zukunft.
Großartig.
Also deswegen passen die auch total gut zusammen, so als zwei Konzepte.
XAA12, vor allen Dingen Das ist meine Schwester. Jens fragt oder sagt, ich trage ein Cochlea-Implantat. Könnt ihr euch vorstellen, ohne Not, also alles funktioniert noch ausreichend, sich zu verbessern, sei es Augen, Ohren, Festplatte ins Hirn oder NFC-Chip in den Arm? Wie sieht's aus, wenn ihr euer Gehör verliert? Ersatz oder lieber taub bleiben?
Das ist ja dieses ganze Enhancement. Und da stellen sich die Leute, also wenn man das Wort so in die Runde wirft, dann stellen sich die meisten Leute was total Abgefahrenes darunter vor, wie das Kind von Elon Musk und Grimes. Aber das ist ja so richtig so Human Enhancement. Das ist ja. Enhancement ist ja auch schon, wenn du Ritalin nimmst, weißt du?
Ja, ja.
Und wenn du eine Brille trägst oder wenn du dir die Augen lasern lässt, also Sachen, die eigentlich schon seit Jahren da sind, die eigentlich schon ganz normal sind, an die wir uns schon gewöhnt haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, so etwas zu haben. Ich meine, wir werden immer älter, wir werden statistisch immer älter werden, aber unser Leiden wird dadurch nicht weniger, sondern eher mehr. Es vergrößert sich also der Zeitraum, in dem es uns scheiße geht.
Ja, es fängt mit der Verdauung an übrigens.
Ja, siehste. Und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn ich älter werde als, 70 oder so, dass ich da durchaus so einiges enhance.
Na, wobei ich glaube, dass Jens eher wirklich, weil er ja ein Cochlea-Implantat trägt.
Was ist das?
Das ist ein Elektrostimulanzgerät für die Hörmuschel oder Hörschnecke. Mit dem können Gehörlose oder ja doch Gehörlose wieder hören. Das wird dann halt elektrisch stimuliert.
Ah, verstehe. Das ist also etwas.
Hast du vielleicht schon mal gesehen, so Leute, die so ein Plastiknöpfchen auf dem Kopf haben?
Technische Weiterentwicklung eines Hörgeräts.
Technische Erweiterung.
Was
sozusagen
haben die auf dem Kopf? Ein Plastiknäpfchen?
Das ist ja so ein Plastikdotzen, so ein Plastikbatzen. Nupsi. Plastiknupsi mit einem Kabel dran.
Haben die auf dem Kopf? Nee, das habe ich noch nie gesehen.
Die haben unter der Schädeldecke oder also unter der Kopfhaut haben die halt ein Implantat, das mit der Hörschnecke verbunden ist und da ist halt ein Kabel drin, das elektrische Impulse abgeben kann und von draußen wird halt einfach so, ich glaube, das ist sogar magnetisch oder sowas, wird dann halt das Gegenstück draufgesetzt und das ist dann sozusagen das Mikrofon, das die Geräusche aufnimmt und übersetzt.
Ah, okay.
Also ich vermute, es geht eher darum, sich sowas einbauen zu lassen, dass man halt besser hört, als wir jetzt ohnehin schon hören oder besser sieht oder
ja,
so.
Ja. Also ich denke, bis dahin, bis wir das brauchen, hat es sich auch so weit verbreitet und ist so weit normal geworden, dass das gar nicht mehr die Frage ist. Ob man jetzt so einer ist, der sowas Abgefahrenes macht, man macht es dann einfach.
Ja, also wenn es das in cool gäbe, also wenn ich jetzt irgendwie meine Augen so weit verändern kann, dass ich ein breiteres Spektrum sehen könnte und beliebig zoomen könnte und im Dunkeln sehen und so, würde ich sofort machen.
Würdest du das machen?
Ja,
echt? Weil da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Wenn es darum geht, etwas, den Status quo zu erhalten, bin ich dafür. Aber wenn es darum geht, wirklich meine biologisch gegebenen Fähigkeiten zu vergrößern, bin ich mir gar nicht so sicher.
Doch, hätte ich voll Bock drauf. Es müsste halt ausentwickelt sein. Also ich möchte nicht, hier Holger, wir haben hier einen Prototypen. Nein!
Ja, weißt du, das Problem ist, ich möchte weiterhin in der Lage sein, mit anderen Menschen über Erfahrungen zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt irgendwie Supervision habe und Dinge sehe, die ich keinem anderen mitteilen kann. Das ist halt das Problem.
Hör mal, ich hör's aber nicht.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Ja, mal gucken, vielleicht ist XAA12 ja mit sowas ausgestattet. Vinona wundert sich, könnt ihr mit Geld umgehen und wieso, beziehungsweise wieso nicht? Also
das ist eine
nicht.
Gute Frage, die, glaube ich, bei mir nur biografisch beantwortet werden kann. Also in Teilen der Biografie, als Kind konnte ich nie mit Geld umgehen. Das bedeutet, wann immer man mir einen 20-Mark-Schein in die Hand gedrückt hat, habe ich ihn ausgegeben.
Ja.
Und zwar für irgendeinen Scheiß, für Sammelsticker von Tom und Jerry oder so. Und konnte nie was sparen. Also egal, wie viel Geld man mir gegeben hat, ob es eine Mark war oder 100 Mark, das war sofort alles weg. Ich hatte einfach so viele Bedürfnisse, dass ich überhaupt kein Problem hatte, mir was auszudenken, wofür ich es ausgeben kann. Und heutzutage ist es so, dass ich kaum etwas finde, was ich brauche oder was ich mir kaufen will. Weißt du?
Also das heißt, musst nicht mit Geld umgehen können.
Nee, ich muss nicht mit Geld umgehen können, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mit Geld umgehen kann.
Ja, ich kann zum Beispiel, also ich kann nicht mit Geld umgehen. Ich habe mein Leben lang ja nicht unbedingt im Minus gelebt, wie man so schön sagt. Aber ich habe mein Leben lang im Grunde das ausgegeben, was ich nächsten oder sogar übernächsten Monat verdient habe.
Ah.
Ne? Das heißt, ich hatte immer so ein, es war immer okay. Ich war nie irgendwie hoch verschuldet oder sowas. Jedenfalls nicht, weil ich nicht mit Geld umgehen kann, aus anderen Gründen schon. Aber so, bis ich dann vor, ich weiß gar nicht, 6 Jahren oder 7 Jahren oder sowas, eine Software empfohlen bekommen habe, mit der ich meine Ausgaben budgetieren kann. Und das ist halt so eine, jetzt nicht eine Software, wo ich einfach nur eintrage, wie viel habe ich denn ausgegeben, ne, so ein Pfund Butter 1,80, sondern wo ich vorher gucke, wie viel Geld habe ich denn eigentlich, wie viel davon muss ich für regelmäßige Ausgaben sowieso schon mal zur Seite legen und wie viel bleibt denn dann eigentlich übrig, um mir Lebensmittel, Anziehsachen, Bücher oder sonst was zu kaufen.
Mhm.
Und seitdem ich das mache und auch konsequent mache, habe ich auch keine Probleme mehr mit Geld umzugehen. Bis dahin war es ganz schlimm. Danach habe ich wirklich blitzschnell sau viel sparen können auch. Weil ich einfach gesehen habe, ah, okay, das muss dahin, das muss dahin. Nee, du hast jetzt gerade überhaupt kein Geld, um dir für 500 Euro Klamotten zu kaufen. Naja, du brauchst ja auch keine Klamotten. Und zack, hast du deine Kohle nicht ausgegeben. Aber das hat schon ganz gut funktioniert.
Ja.
Ja. Aber warum ich das nicht kann, keine Ahnung. Ich glaube, weil ich nie gelernt habe, dass man nur das ausgeben kann, was übrig bleibt aus letztem Monat.
Ja, und weil du ein Problem mit Impulskontrolle hast, Holger.
Ja. Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
Ja, weil ich habe das an mir beobachtet, dass ich schon seit vielen Jahren so ein Konsumverhalten an den Tag lege. Jedes Mal, wenn ich etwas unbedingt haben will, also ich sehe was, ich muss das jetzt sofort mitnehmen, impulskaufmäßig, denke ich mir, nö, diese Sache wird auch morgen noch da sein. Ich gehe jetzt mal nach Hause und gucke, ob ich es wirklich haben will. Wenn ich es am nächsten Tag immer noch haben will, dann kaufe ich es mir.
Ja, das
aber
ist,
nie mehr sofort. Und das ist echt gut, dass ich das mittlerweile drauf habe.
Das ist mir mittlerweile das gelingt mir mittlerweile aber auch.
Mhm.
Also, dass ich so richtig, nehme ich sofort mit, das habe ich, praktisch gar nicht mehr. Das Problem ist, dass ich dann so Sachen mache, wie hier sitze und denke, das brauchst du auch noch, das brauchst du auch noch, das brauchst du auch noch. Und dann habe ich so eine Liste mit 7 Sachen, die liegt dann hier eine Woche. Und dann kaufe ich sie aber alle auf einen Schlag und bin dann schon wieder pleite. Also, aber immerhin habe ich länger darüber nachgedacht, ja. Ja. Christoph fragt, kennt ihr die Dokumentation Koyanis Katsi, beziehungsweise die ganze Reihe?
Mm-mm.
Ja. Marcel würde gerne in Erfahrung bringen, ob er mit 33 zu alt ist, um unpeinlich auf Festivals zu fahren.
Was? Zu alt?
Hintergrund, falls benötigt. Ich fahre für mein Leben gerne auf Festivals der elektronischen Tanzmusik, trotz dass ich versuchen in, wie Holger immer sagte, würde zu altern, werde ich mittlerweile von Anfang 20er angesprochen mit, du bist ja auch schon was älter und gehst immer noch feiern. Sind das Einzelfälle oder sollte ich mir mit Mitte 30 sowas lieber sein lassen und meinem Alter entsprechend Brettspielabende machen, wie es mein Freundeskreis mittlerweile tut? Was ist das für ein scheiß Freundeskreis? Ja, furchtbar.
Ich bin irritiert.
Ich auch.
Weil das ist, weißt du, mit Anfang 20 habe ich, nein, nicht mit Anfang 20, als Teenager habe ich geglaubt, dass man mit 30 alt ist.
Ja.
Und habe dann so total mitleidig auf die Poster geschaut, wo Ü30-Partys beworben wurden. Und da hat man noch Mumienschubsen dazu gesagt.
Oh Gott.
Und das war für mich der schlimmste Albtraum, über 30 zu werden. Ich kannte sogar einen, der war über 30, der war 31 oder so, ein Comicverkäufer, voll alt, weißt du, der hat so komische Musik gehört von Dead Can Dance und so. Voll der Grufti einfach. Mhm. Also so Grufti auch im Sinne von Senior. Ja. Und also das war der schlimmste Albtraum, über 30 zu werden. Und mittlerweile finde ich 30-Jährige
ein bisschen albern, ne?
Also ja, da traue ich mich gar nicht, die erwachsen zu nennen. Also die verdienen nicht das Label erwachsen.
Yeah, I feel you.
Ja, ich meine, wie die schon aussehen.
Ich bin auch immer total erschüttert, wenn du mal irgendwie so einen Polizisten siehst, der 30 ist und denkst, was willst du von mir? Ja, werd du erstmal trocken hinter den Ohren.
Polizisten sind ein gutes Beispiel.
Das ist echt so geil. So, ja, mal Führerschein und Fahrzeugschein bitte. Und als erstes würde ich sagen, wer bist du denn?
Ja, ja, und 30-Jährigen will ich immer sagen, super. Ja, Bursche, du hast dein ganzes Leben doch noch vor dir. Ja. Alle Möglichkeiten, erfüll dir deine Träume. Also wirklich, wie heißt der Marcel?
Ja.
Ja, unbedingt weiter auf Festivals.
Ja, klar, geh auf Festivals. Im Zweifelsfall such dir Festivals, wo Leute sind, die vielleicht in deinem Alter sind.
Aber jetzt mal im Ernst, das ist jetzt etwas, das treibt mich echt um. Ich habe mir Wacken online gegeben. Das Wacken-Festival, das war ja jetzt Corona-bedingt online.
Ich kenne einen, der lebt da.
Und
Hab ich ihn angerufen und hab gesagt, so, ey komm, kannst du ein Interview geben fürs Radio hier, weil Wacken und ist zwar online, aber da kommen doch bestimmt welche. Und der meinte nur, nee, hier ist eigentlich überhaupt nichts los.
ja, weißt du, was mich daran am meisten fasziniert hat, war, dass da lauter Acts aufgetreten sind, die ich noch gehört habe, wo ich 18 war. Doro Pesch, nein, ich habe nie Doro Pesch gehört, aber Doro Pesch war da. In Extremo, Anthrax, das sind alles Bands, weißt du, die dürfte es heute eigentlich gar nicht mehr geben.
Ja.
Und es wundert mich, dass diese Bands immer noch da sind, dass die Leute noch leben, dass Menschen sich für ihre Musik interessieren. Und ich finde das nicht gut. Für mich hat sich das war eher so ein... Das war für mich ein Grufti-Festival.
Die haben alle vergessen zu sterben, die Bands. Ja,
ja, ohne Scheiß. Ich habe mich echt gefragt, wo bin ich denn hier? Bodycount. Wieso treten da Bodycount auf? Und nichts Neues, weißt du? Nichts, ja, wo man sagen könnte, okay, das ist der Metal 2020. Da waren nur diese alten Reste. Also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber... Also ich hab's einfach nicht gepackt. Und ich frage mich, ob diese alternative Musikszene, egal welche Richtung, ob das überhaupt noch so existiert, wie das mal existiert hat. Oder ob das jetzt wirklich nur Wacken 2020 war.
Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich arbeite beim Radio, aber ich interessiere mich zu wenig für Musik, um das seriös beantworten zu können. Es gibt ja immer mal wieder Metal-Stücke neue und Alternative-Stücke und so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da eine Szene gibt, die in 20 Jahren oder 30 Jahren in Teilen zumindest genauso entrüstet ist wie du darüber, dass es diese Bands von vor 30 Jahren noch gibt.
Ja.
Also das würde ich mal vermuten. Also man bleibt seinem Musikgeschmack ja dann doch einigermaßen treu.
Ja, 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 ja. Aber vielleicht haben die Leute, die nach 1990 geboren sind, auch gar nicht diese Festivalkultur, die sind da nicht so reingewachsen wie andere Jahrgänge.
Weiß ich nicht, wenn ich mich umgucke, wie viele Festivals es gibt hier im Sommer rund um Berlin-Brandenburg. Das meiste ist natürlich dann irgendwie elektronische Musik.
Ja, das kann natürlich sein, auch dass die Musik Heavy Metal einfach schon sowas von out ist. Dass das gar nicht mehr so aktuell ist und das tatsächlich, ich meine, es gab ja immer so Riesenströmungen und heutzutage wird Musik tatsächlich von elektronischer Musik beherrscht und von Hip-Hop.
Ja.
Das sind so Hauptströmungen einfach und alles andere ist in diesem
von
Zuge
früher, die
so ein bisschen.
Nicht, stimmt.
Ja, und früher war es ja wirklich eine Rockströmung, ja. Das war ja ein Riesending.
Ja, nehme ich auch nicht. Ich nehme auch jetzt nicht übermäßig Rock wahr. Also es ist bei uns im Programm, passiert es ab und zu mal und mir persönlich kommt es dann auch immer so ein bisschen wie so ein Störenfried vor.
Ja. So ein ungebetener Besuch,
ja, genau,
aus der Vergangenheit. So, oh, was.
Wobei wir auch
denn
sehr wenig elektronische Musik spielen. Also bei uns läuft so auch so, ja, Alternative Krams. Ich muss da mal ein bisschen genauer hingucken. Ich muss das mal auszählen. Das ist tatsächlich mal interessant, ja.
Ja.
Ja, nee, aber such dir Festivals, wo Leute rumlaufen, die so drauf sind wie du. Oder vielleicht Festivals, wo die Musik, die du gerne hörst, in neu präsentiert wird. Sowas haben wir ja gefunden. Ist dann dieses Jahr auch ausgefallen. Aber es gibt tatsächlich ein Festival mit elektronischer Musik, wo lauter Sachen passieren, die ich vorher noch nicht gehört habe. Und das ist natürlich total
was ist das? Was ist das für ein Festival?
Das sage ich nicht öffentlich, sonst kommen da alle hin.
Ah, okay, verstehe. Gut, sagst es mir nachher. Per Private Message.
Genau. So, was haben wir denn hier? Christoph fragt, erst den Film oder die Serie ansehen und dann das Buch lesen oder umgekehrt oder ist es egal?
Das kommt drauf an. Ich finde das gar nicht so einfach. Ich bin auf jeden Fall keiner, der sagt, oh, unbedingt erst das Buch lesen und dann den Film. Nee, das sehe ich ganz anders. Ich finde, manche Stoffe sind so sperrig oder stellen so eine große Hürde dar, dass es gar nicht mal so schlecht ist, sich eine Serie anzuschauen oder einen Film und sei es nur die erste Folge oder die ersten 10 Minuten. Mir ging es zum Beispiel bis jetzt mit allen Dostojewski-Büchern so. Die haben ja so unglaublich lange Namen alle. Und das ist jedes Mal, es sind so viele, dieses Personal da, das ist Wahnsinn. Das sind 100, 200 Namen, die du dir da merken musst. Und wenn man da sich einen Film zu anschaut,
ja,
dann kriegt man so ein Gefühl für die Zeit und wer diese Leute sind, ja, und ob die hochstehen oder so, niedrig, ja, stehen. Ja. Man hat Gesichter, genau. Und dann kann man sich auf das Buch stürzen und schließlich feststellen, mein Gott, das Buch ist ja 100.000 Mal geiler als die Serie. Und hat aber jetzt nicht wirklich was verloren. Also, das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, also ich lasse mich auch nicht so beeinflussen von Schauspielern. Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Peter Kraus oder so, gibt's den?
Ja, ja, ja.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist, das ist ausgedachter Name. Melanie Baumer. Wenn jetzt Melanie Baumer sozusagen die Gräfin spielt, dann bin ich durchaus noch in der Lage, wenn ich das Buch lese, mir eine andere Person vorzustellen, die aber vielleicht so den Typ von ihr verkörpert oder so.
Ich mache das so selten, dass ich das Buch zum Film oder das Buch zur Serie, das habe ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben erst gemacht. Einmal war es tatsächlich so, dass das Buch schlechter war als der Film. Das muss man erstmal hinkriegen, finde ich.
Oh ja.
Das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Das war Alex Garland, The Beach.
Aha.
Unfassbar übles Buch. Und der Film war, es war jetzt nichts Besonderes, aber war ein okayer Film.
Bei solchen Filmen denkt man sich dann immer, das ist vom Buch inspiriert.
Ja, genau.
Aber nicht wirklich.
Nee.
Ja.
Und das andere Mal war Populärmusik aus Fitula.
Mhm.
Das war so ein bisschen Coming-of-Age-Groteske aus Finnland, glaube ich.
Ja, das sagt mir was.
Und da war das Schöne, dass das Buch hatte mit dem Film total wenig zu tun. Aber das Gefühl, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, war genau das gleiche Gefühl, wie nachdem ich das Buch gelesen habe. Also die haben es wirklich geschafft, beide bei mir das gleiche Gefühl auszulösen, ohne dass sie die Geschichten zu stark identisch erzählt hätten. Das fand ich schon ganz schön, aber da einen Rat würde ich da auch nicht geben. Also wahrscheinlich würde ich einfach jemanden fragen, der schon mal den Film gesehen und das Buch gelesen hat, was man zuerst machen sollte. Aber da irgendwie was Allgemeingültiges würde ich im Leben nicht formulieren.
Wow, was ganz Schlimmes ist ja, das Buch zur Serie oder das Buch zum Film. Aber also wo die Serie halt aber nicht auf dem Buch basiert, sondern das Buch erst hinterher. Bei mir stand zum Beispiel im Kinderzimmerregal stand ganz lange das Buch Alf, der Roman.
Ja, das geht halt nicht.
Das geht gar nicht. Das ist ganz, ganz schlimm.
Nee, das ist.
Also nacherzählte von einem Ghostwriter oder einem Autor nacherzählte Serie.
Nein.
Zum Mitlesen.
Nee, das würde ich auch im Traum nicht drauf kommen, mir sowas zu kaufen. Nee.
Ich habe sowas sehr gerne gelesen. Ja, als Kind von Beverly Hills 90210 hatte ich alle Romane und die waren im Grunde eine Nacherzählung der Serie.
Krass. Na gut, ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es gar nicht so viel Sendeplätze für solche Serien gegeben hätte.
Ja.
So dass es bei uns dann sowieso eher die Bücher gab, also Hanni und Nanni, und dann hinterher daraus vielleicht irgendwann mal was gedreht wurde. Vermutlich hat das Fernsehen dann in den 90er Jahren schon so viel Output gehabt, dass es sich gelohnt hat, Bücher hinterher zu schieben. Ja.
Ja.
Weil was hätte man damals, ich weiß nicht, Patrick Packard, gab es das als Buch? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Schnell weg. Christoph fragt, habt ihr ein System, mit dessen Hilfe ihr interessante Artikel für später speichert? Wie geht ihr mit Bookmarks um?
Ach, ich gehe gar nicht mit Bookmarks um. Entweder ich lese es sofort, weil es mich so interessiert, oder es verschwindet für immer im Orkus des Vergessens.
Echt?
Ja.
Ich benutze so ein Online-Tool, Evernote heißt das. Da schmeiße ich halt Sachen rein, die ich für aufhebenswert halte. Wobei ich jetzt natürlich auch damit arbeite, dass ich eine Nachricht, die ich vor 5 Tagen gelesen habe, heute vielleicht nochmal benutzen will für die Wochendämmerung, für die Rindwissenschaft, für meinen Radiojob. Das heißt, da bookmarke ich mir dann halt die Sachen, beziehungsweise klippe mir die ganzen Artikel da raus. Und ja, ansonsten lese ich es halt sofort, ja. Also Bookmarks habe ich wirklich nur, ist dann irgendwie so mein Online-Banking oder so. Das ist dann vielleicht mein Bookmark.
Mm.
Ja, ja.
Also ich stelle auch vor, ich stelle auch immer wieder fest, ich schaue in letzter Zeit ziemlich viel YouTube und da speichere ich mir viele Videos für später. Und diese für später Liste, die wird von mir nie konsultiert. Also das, tatsächlich, das interessiert mich nicht mehr. Ich speichere das ab und das reicht mir.
Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und jedes Mal, wenn ich dann diese Für-Später-Liste mal aufsuche, um was zu gucken oder denke, ach, da hast du ja noch diese Liste, guck doch mal, was du da drauf hast, ist die Hälfte nicht mehr anzugucken, weil irgendwelche Urheber, irgendwelche Löschungsdinge, das ist alles.
Nee, ja, das ist auch ein Problem.
Ja, nee, aber so richtig Bookmarks sammeln und pflegen und so mache ich überhaupt nicht mehr. Also ich speichere halt Artikel, also ich speichere Inhalte, von denen ich sage, diese Inhalte sind kurzfristig oder langfristig wichtig, weil ich vielleicht auch mal nachschlagen möchte oder so. Und das mache ich tatsächlich in Evernote und auch nach keinem besonderen Prinzip, sondern ich mache so Search, don't sort. Also wenn ich Waffelrezept suche, suche ich einfach nach dem Waffelrezept in Evernote und irgendwo spuckt es mir das dann aus. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Christoph fragt, was haltet ihr von Motto-Partys?
Motto-Partys würde ich viel häufiger aufsuchen, wenn ich Freunde hätte, die mit mir dahin gehen und wenn die sich anbieten würden. Finde ich nämlich total geil. Finde ich wirklich witzig. Ich bin so ein Verkleidungsmensch. Also schon länger nicht mehr gemacht, aber als Kind habe ich mich sehr, sehr, sehr gerne verkleidet. Und Motto-Partys bedienen, glaube ich, genau diesen Fetisch.
Grauenhaft. Ich habe keine Freunde, die Motto-Partys machen, glaube ich jedenfalls. Oder
ja,
meine Freunde,
nicht,
die Motto-Partys
leider
machen, wissen mich sehr gut einzuschätzen und kommen gar nicht erst auf die Idee, mich auch zu fragen, ob ich mir vorstellen kann, auch nur im Entferntesten, auf eine Motto-Party. Entsetzlich finde ich das. Schrecklich. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht mal einfach mich so schnell verkleiden kann, sondern ich muss ja sogar, also es gibt ja nicht mal T-Shirts in meiner Größe. Weißt du, von daher ist das vielleicht nochmal irgendwie so eine zusätzliche Hürde, die mich davon hat, sehr früh Abstand nehmen lassen. Nee, grauenhaft. Grauenhaft.
Aber was das für ein Spaß ist.
Nein, das ist kein Spaß. Nee. Ach, nee. Naja, das, nee. Ich finde auch so verkleiden, ich finde auch Karneval doof. Ich finde das alles doof. Gut, wenn ich einen Anzug anhabe, sagt Kada immer, ich würde mich verkleiden, aber das finde ich dann halt nicht auch eine interessante. Vielleicht muss ich da nochmal mit meinem Therapeuten drüber sprechen.
Nein, musst du nicht. Ich glaube, das ist ganz normal. Es gibt einfach verschieden ausgeprägte Lüste, also die Lust am Verkleiden ist einfach sehr unterschiedlich ausgeprägt bei den Leuten. Und ich meine, ich mach's jetzt auch nicht unbedingt so gerne. Also im Erwachsenenalter habe ich das praktisch gar nicht mehr gemacht. Und ich habe auch keine Kiste mit Verkleidungen. Aber ich frage mich halt immer wieder, warum eigentlich nicht? Denn jedes Mal, wenn ich mich denn verkleide, beispielsweise wenn ich bei einem Kind zu Besuch bin, das Kind will mit mir ein bisschen abspacken, dann habe ich den Spaß meines Lebens. Naja, ich werde das mal weiter im Auge behalten.
Ich auch. Martina fragt, habt ihr Angst vor dem Altwerden oder Altsein? Und inwieweit spielt die mediale Darstellung und die gesellschaftliche Auffassung von Alter eine Rolle in eurem Blick auf den höheren Lebensabschnitt? Mir ist zumindest bei dem Gedanken.
Ja. Ja, erzähl du erst, alter Mann.
Mir ist bei dem Gedanken, älter zu werden, nicht ganz wohl, tatsächlich. Mhm. Und das ist gar nicht mal so vor dem Altsein. Ja, klar, ne? Also irgendwann wird mein Knie noch kaputter sein. Also ich habe ja jetzt schon Probleme, Treppen zu steigen. Das wird nicht besser. Ne? Das ist in den letzten 25 Jahren nicht besser geworden. Das wird auch in den nächsten 25 Jahren nicht besser werden. Das heißt, mein Leben wird mühsamer werden. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn Dinge mühsamer werden. Mhm. Man wird kranker. Fast naturgesetzlich wird man kranker. Da habe ich auch keine Lust zu. Und die Zeit, die man noch zur Verfügung hat, um Dinge zu tun, die wird weniger.
Ja.
Und das finde ich, ich empfinde das als Zumutung. Ich kann nichts dran ändern, aber ich empfinde es als Zumutung. Und das aber auch nicht zuletzt, weil die Vergangenheit, also die letzten 30 Jahre, sage ich mal, in denen ich Dinge hätte unternehmen können, habe ich es unterlassen, diese Dinge zu unternehmen. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine ganz komische Art von Fear of Missing Out, was mich da treibt.
Ja, ich wollte gerade
sagen. Was mich beim Blick aufs Älterwerden auch treibt. Ich hatte bis hierhin ein so geiles Leben, ja, dass ich eigentlich sogar sterben könnte und immer noch ein geileres Leben gehabt hätte als Leute, die noch 30 Jahre älter werden als ich. Trotzdem hätte ich auch früher schon viele Dinge gerne getan, Reisen unternommen, ne, so der Klassiker, viele Reisen unternommen, die habe ich aber nicht, weil ich zu faul, zu fett, zu gefräßig, zu was weiß ich was war. Und ich merke jetzt gerade, ich werde in einer Woche 51 Jahre alt und ich beginne zu denken, scheiße, Alter, du hättest dein Leben ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen farbenfroher leben können.
Ja.
Und die Zeit, das nachzuholen, die fehlt mir jetzt, also die fehlt mir. Und ich weiß noch nicht, was ich jetzt aus meinen letzten Jahren machen soll. Das ist ich bin gerade auf so einem sehr, sehr unsicheren Terrain, sagen wir mal so. Also viele haben dann ja so eine Vorstellung von, okay, dann verkaufe ich die Wohnung und kaufe mir ein Haus auf Inishmore und stricke den ganzen Tag Shetland-Pullover oder sowas.
Sprichst du über deine Frau?
Nee, das ist jetzt tatsächlich, ich hätte gerne ein Haus auf Inishmore und würde da dann jeden Tag im Pub am Hafen sitzen und mich freuen, wenn die Touristen endlich weg sind. Also das fände ich schon sehr lustig. Also ich habe keinen Plan für meine Zukunft. So. Also ich habe einerseits überhaupt keinen Plan für meine Zukunft und ich habe aber eine Vorstellung davon, was ich in meiner Vergangenheit alles verpasst habe. Mhm. Und aus dieser Diskrepanz erwächst bei mir so eine ganz komische Unsicherheit. Und ich habe halt auch nicht gerne Überraschungen. Das ist so ein ganz, ganz witziges Ding. Also gleichzeitig ist es halt auch total geil, 50 Jahre alt zu sein und sich darüber zu amüsieren, dass man 30-jährige Polizisten, denen du eigentlich Respekt zu zollen hast, als Bürschchen, ja, pass mal auf, dass du hier nicht gleich eine fängst, zu betrachten oder sowas. Das ist irgendwie, es ist eine sehr ambivalente Sache. Also es ist auch sehr, sehr schön, älter zu werden, weil man wird immer schlauer. Und das ist echt ganz geil. Also ja, du wirst schlauer im Sinne von, du merkst, du lernst, dass du eigentlich überhaupt nichts weißt und nichts verstehst und kannst dich halt super drüber amüsieren. Wenn du jedenfalls jemand von denen bist, die in der Lage sind zu sagen, fuck it. Und ich glaube, ich bin jemand von denen, die in der Lage sind zu sagen, ja, fuck it.
Ich glaube, die Krise, die du durchlebst um deine 50er rum, die durchlebe auch ich jetzt gerade um meine 40er rum. Also ich bin 39 noch und im Januar werde ich 40. Und dann ist dieser Lebensabschnitt da, in dem man alle Hoffnung fahren lassen muss.
Frauen kurz vor 40, es ist immer dasselbe. Ist das wirklich?
Aber nein, ich habe auch eine richtig krasse Krise gehabt letztes Jahr, wo mir die Vergänglichkeit des Lebens auf allerschmerzhafteste bewusst wurde. Und ich habe echt getrauert. Das war jeden Tag rumgeheult, jeden Tag weinerlich gewesen, weil das Leben so vergänglich ist. Ich habe richtig gespürt, wie die Zeit vergeht. Mein ganzes Leben war eine einzige Sanduhr. Das ist so ein einziges Memento Mori. Weißt du, ich war in so einer Vanitas-Phase drin. Ich weiß auch nicht. Und
einfach so oder gab es irgendeinen Auslöser?
Na schon von diversen Krisen getriggert, mhm. über die ich jetzt ja auch gar nicht reden möchte, aber schon so Sachen, die mir vor Augen geführt haben, dass man nicht ewig jung ist und dass Dinge sich verändern und dass die Zeit knapper wird und dass der Moment zu ergreifen ist, sozusagen. Ja. Und ich würde sagen, dass ich aus dieser Krise absolut gestärkt hervorgegangen bin und dass ich dadurch gelernt habe, mein Leben verantwortungsvoll zu gestalten und es auch wirklich bewusst wahrzunehmen. Denn in meiner ganzen Panik, irgendwas zu verpassen, habe ich es gar nicht wahrgenommen. Ich habe gar nicht gewusst, was da gerade vor sich geht. Ich habe mir gar nicht die Zeit genommen, zum Beispiel in einer fantastischen Landschaft kurz mal stehen zu bleiben und das auf mich wirken zu lassen. Das war immer nur so, okay, hier ein Foto machen, so und weiter. Weißt du, damit ich mir das irgendwann später nochmal anschauen kann. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Und ich würde auch sagen, dass ich jetzt so ein lässigeres Verhältnis habe zum Älterwerden. Mhm. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich das Glück habe, bestimmte Alterserscheinungen sehr attraktiv und cool zu finden. Zum Beispiel graue Haare finde ich extrem geil.
Ja.
Und ich finde es ganz toll, wenn Frauen graues Haar haben.
Oh ja.
Frauen, die auch 40 sind, 45, 50.
Ja, die können gar nicht früh
genug anfangen. Ich finde es super. Ich finde es super und ich freue mich, bis ich selber graue Haare habe.
Ja, okay.
Das ist so eine Sache, die ich finde es einfach schön. Und das, was andere Frauen jetzt mit Horrorgedanken erfüllt, oh mein Gott, graue Haare, ich meine Oma ist 90 und die färbt sich immer noch die Haare schwarz, es ist für sie das Schlimmste, graue Haare zu haben, also so will ich nicht sein. Mhm. Und ich finde, es steckt eine unglaubliche Entspanntheit und Schönheit in der Akzeptanz des Älterwerdens.
Ja, das habe ich aber auch. Also ich empfinde meinen Zustand auch nicht als Krise, ehrlich gesagt, sondern eher so. Ich frage mich ja, was soll der Driss jetzt? Was soll das denn jetzt? Was ist so irgendwie?
Zu welchem
ich
Ende?
Ich kann halt nicht mehr, wie früher irgendwie, weißt du, früher hat es mir halt gereicht, wenn ich irgendwie in der Ecke gesessen, einen Joint geraucht und Nase gebohrt habe. Ne?
Mhm.
Und fand mein Leben total okay. Wenn ich das heute machen würde, würde ich denken, hast du sie eigentlich noch alle, du Arsch? Geh mal lieber raus. Wer weiß, wann du das nächste Mal nochmal raus kannst und so.
Ja.
Und diese Verhaltensänderung irritiert mich. Also es hat tatsächlich, dass ich irgendwie so, ich bin eher irritiert. Ja.
Mhm.
Und was halt kommt, und das kommt, das merke ich gerade ganz stark, es kommt so eine Gelassenheit, ist halt fuck it. Ne? Es kommt so eine Gelassenheit irgendwie, dass du auf einmal nicht mehr diese, ich bin auf einmal nicht mehr so empört und bilde mir auch nicht mehr ein, dass die Welt veränderbar sei, vor allen Dingen nicht durch mich, und vor allen Dingen nicht durch mich in einem Maße, wie ich es gerne hätte, dass sie sofort verändert würde. Das führt natürlich dann auch dazu, dass ich öfters mal ein bisschen melancholisch werde, weil ich denke, ja, wir werden zum Beispiel, wir werden autofreie Innenstädte haben in der Zukunft. Wir werden alle viel mehr Fahrrad fahren, auf guten Fahrradwegen, die super ausgebaut sind und so. Und was wir hier gerade sehen, das sind halt die Rückzugsgefechte dieser Autoindustrie und ihrer Lobbyisten in der Politik und in der Wirtschaft. Und das wird alles kommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das kaum noch erleben werde. Und das finde ich dann wiederum ein bisschen schade. Also ich habe gelernt, gelassen zu sein und Veränderungen passieren zu lassen und nicht davon auszugehen oder drauf rumzureiten, dass sich alles jetzt sofort zu verändern hat, so wie es sinnvoll erscheint mir, sondern ich kann das durchaus passieren lassen, habe dann aber an manchen Stellen denke ich, schade, ich wäre gern 20 Jahre jünger, um das noch miterleben zu können.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Was ich auch habe, sind solche, ich durchschaue Stories.
Ja.
Und ich durchschaue so Status-Schaumschlägerei und sowas total schnell. Und früher waren das so Sachen, die haben mich eingeschüchtert, die haben mir Angst gemacht, die haben mich schwach gemacht, die haben mich beeindruckt vielleicht auch. Die haben auf jeden Fall starke Gefühle in mir gemacht. Und jetzt denke ich mir nur, lol und geh weiter. Weißt du? Das ist echt total cool. Also was ich vorhin meinte, so dass man sich einbildet, die Geburtsdaten von Goethe wissen zu müssen oder so. Heute denke ich mir, wozu? Warum? Und ich habe so viel Zeit damit verschwendet, sowas teilweise auch auswendig zu lernen oder mir zu merken, weil das ja zur Allgemeinbildung gehört und so weiter. Nee, das ist, nein. Das ficht mich nicht mehr an.
Aber was ist mit den anderen? Es gibt ja noch die anderen, ne? Also wir scheinen gelassener zu werden. Wir sind halt die Abteilung We Go Fuck It. Aber was ist mit den anderen, die konservativer werden, die gehässiger werden? Also ich sehe das einfach insbesondere bei Männern auch, dass mit zunehmendem Alter die Gelassenheit abnimmt und eine Gehässigkeit zunimmt. Was machen die anders?
Ja.
Was machen wir falsch?
Ja, was machen die anders?
Frag ich mal so.
Oder was machen wir richtig? Ich weiß es nicht.
Ist es richtig, was wir machen?
Bist du ein Mensch? Doch, ich würde schon sagen, dass du auf jeden Fall ein Mensch bist, der dankbar ist. Und ich glaube zwar nicht, dass du ein Dankbarkeitsjournal führst, so mit Blümchen dran und so. Weißt du, wie das immer so empfohlen wird? So Gratitude und Achtsamkeit und bla bla bla. Aber ich glaube, dass du ein Mensch bist, der wirklich wertschätzt, was er im Leben für Erlebnisse hatte, welche Leute er kennengelernt hat, welche Bücher er gelesen hat, mit welchen spannenden Menschen er über Sachen gesprochen hat. Da ist eine Wertschätzung da. Du kannst diese Dinge als wertvoll begreifen.
Seit 5 Jahren
ungefähr. Ja, aber du sagst auch, du hattest bis jetzt ein total geiles Leben. Auch das ist Dankbarkeit. Auch das ist Anerkennen, dass es einem doch ganz gut ging. Und ich glaube, Menschen, die dieses Bewusstsein haben und auch die vielleicht sogar so einen Hyperfokus auf die positiven Momente haben, dass die einen ganz anderen Weg nehmen als diejenigen, die irgendwann aufhören, das Gute zu sehen und sich nur auf irgendwelche Verletzungen fokussieren, die ihnen passiert sind.
Ja.
Also die können sich dann noch mit 80 darüber aufregen, dass sie mit 40 von ihrem Chef irgendwas Gemeines von ihrem Chef gesagt bekommen haben, und dann kreisen ihre Gedanken immer nur um diese eine Sache, und die machen das Gegenteil von Dankbarkeit. Die praktizieren die Undankbarkeit, oder die praktizieren dieses immer wieder alte Wunden aufreißen. Und dass die dann verbittert werden, das ist kein Wunder. Das ist wirklich eine Haltungssache, denke ich. Denn selbst wenn man einen sozialen Abstieg erlebt, glaube ich, dass es möglich ist, mit der richtigen Einstellung oder mit einer entsprechenden Haltung das nicht persönlich zu nehmen und trotzdem noch dankbar zu sein für die Dinge, die
das
man noch hat. Oder
das kann ich nicht beurteilen. Das mag sein. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Und es sind ja also so die tatsächlich die alten weißen Männer. Das ist ja dann auch an der Stelle ist das ja tatsächlich noch nicht mal mehr eine Metapher, sondern da stimmt das ja dann sogar. Die alten weißen Männer, die ich so beim Gehässigwerden beobachte, die haben auch alle keinen sozialen Abstieg, zumindest keinen ökonomischen sozialen Abstieg hinter sich. Doch, die haben alle einen sozialen Abstieg hinter sich.
Ja,
fällt mir gerade wieder auf, dass die
es ist
die
ja,
Leute,
es ist
die gehässig auf Twitter sind und immer gehässiger werden, diejenigen von denen, die ich kenne oder deren Biografien ich aus zweiter Hand kenne, haben alle in ihrer Biografie einen Abstieg beziehungsweise ein oder mehrere Momente des sozialen, des zwischenmenschlichen, des mitmenschlichen Versagens. Das fällt mir gerade schon wieder auf.
Ja, also dieser soziale Abstieg, der muss nicht unbedingt materieller Natur sein, sondern das kann ja auch ein symbolischer Bedeutungsverlust sein.
Ja.
Wenn etwa die alten weißen Männer nicht mehr die Deutungshoheit über die Gesellschaft haben, ist das ja auch eine Art von sozialem Abstieg.
Ja, und das ist ganz interessant. Ich komm dem näher. Also diese Theorie oder diese These, dass die alle Momente der persönlichen Enttäuschung oder des persönlichen Scheiterns, so muss man es nennen, dass die alle irgendwo in ihrer mehr oder weniger jüngeren Vergangenheit Momente des persönlichen Scheiterns erlebt haben, beispielsweise eine Scheidung oder irgendwie sowas, mit der sie nicht gerechnet haben, und danach erst richtig gemein geworden sind zu anderen. Diese These, die trage ich schon ein bisschen länger mit mir rum. Und das ist sozialer Abstieg unter Verkennung derjenigen Dinge, die man eigentlich hat. Ja.
Ja.
Gar nicht schlecht. Schönen Dank, sag ich mal.
Ja, also Dankbarkeit, wirklich, das ist Ich habe mir auch schon oft über diese Frage Gedanken gemacht. Das war schon oft Thema bei mir. Und das, jedes Mal war das das Ergebnis meiner Überlegungen, dass es diese dankbare Haltung zum Leben ist, die die Verbitterten unterscheidet von denen, die ein glückliches, ein gelassenes, ein zufriedenes Leben haben.
Hm. Charlotte fragt, weil der Holgi das so gerne mag, formuliert die Charlotte die Frage: Ist Eifersucht wirklich Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft? Welchen Sinn erfüllt Eifersucht? Besitzstandswahrung. Wenn ich so in meine Vergangenheit gucke, wenn ich so in meine Vergangenheit gucke, in welchen Beziehungen ich eifersüchtig war und in welchen Beziehungen ich nicht eifersüchtig war, ich glaube, das ist Besitzstandswahrung. Ich glaube, da geht es darum, das Ding behalten zu wollen, ohne...
Ja, Verlustangst kann man das ja auch nennen.
Ja, aber Verlustangst habe ich jetzt auch, aber ich bin nicht eifersüchtig. Ich würde deswegen nicht ausrasten, weil ich Verlustangst habe. Und ich glaube, Eifersucht entsteht da, wo man sich nicht mehr geliebt fühlt.
Ja.
Je weniger geliebt du dich fühlst, desto eifersüchtiger bist du, selbst wenn du geliebt wirst. Und ob du dich geliebt fühlst oder nicht, liegt nicht an deiner Partnerin oder deinem Partner, sondern das liegt
sondern
an
deinem Selbstwertgefühl.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, so, so funktioniert das. Wenn ich in meine Beziehungsgeschichte gucke, funktioniert es genau so. Cool. Wieder was gelernt. Danke, Vrindheit. Christoph fragt, was haltet ihr von Menschen, die die Marke Nike wie Nike aussprechen?
Ich persönlich finde es falsch, Dinge, die immer falsch ausgesprochen wurden, plötzlich richtig auszusprechen.
What?
Ja.
Wie immer.
Absolut. Pass auf. Meine ganze Jugend über, Alter 11 Jahre bis 19, haben alle gesagt Levi's 501. Das Levi's. Ist für mich eine Levi's. Ich werde den Teufel tun, Levi's zu sagen. Genauso wie Nike. Nike, das waren Nike-Schuhe. Das war, niemand hat Nike-Schuhe gesagt.
Und ich weiß weißt du, mir ist das auch. Was haben wir denn gesagt? Haben wir Nike gesagt? Ja, wahrscheinlich haben wir Nike gesagt, weil alle Nike gesagt haben. Wir haben ja auch Douglas gesagt.
Ja,
habe ich dir das
genau.
mal erzählt? Habe ich dir mal erzählt, ne? Nee, Douglas und Daniels. Daniels habe ich dir erzählt.
Nee, das hast du mir nicht. Oder erzähl's nochmal.
Es gab in Köln eine Jeansladenkette, 3 oder 5 Filialen hatten die. Daniels. So. Und dann waren wir halt in Köln shoppen und sowas, und dann nach Hause, sind dann bei meinem Freund B zu Hause angekommen, sein Vater war da. Und meinte dann auch irgendwie, und was habt ihr gemacht? Ja, war in Köln und hier beim Daniels und so. Und dann lacht er sich kaputt und sagt, das muss ich dem Herrn Daniels aber mal sagen, wie ihr den nennt.
Das ist ja großartig. Super.
Weil die hatten halt so geile, so, ne, diese Closed Jeans und hier Fiorucci-Jacken. Nee, wie hießen die damals? Nicht Fiorucci, wie hießen die? Tox Unlimited und so, ne? Wie, was war denn nicht Fiorucci. Fiorucci war ja dann später diese Proll. Egal. Ja, hat der Herr Daniels sich bestimmt gefreut drüber.
Ja, das ist ja großartig. Na, also, weißt du, mir ist auch immer total peinlich, wenn jemand PayPal sagt, im Gespräch mit mir.
Das heißt
aber
nicht.
Ich werde mich hüten, darauf Bezug zu nehmen und sagen, ja, ich habe es ja auch immer über PayPal gemacht. Ich möchte diesen Menschen nicht beschämen und sage in dieser Situation auch PayPal. Und ich finde, auch wenn es mir wehtut, ich finde, dass man in der Welt, in der wir leben, mit einer bestimmten Doppelbödigkeit oder mit mehreren Bedeutungen
leben. Komm jetzt nicht mit Ambiguitätstoleranz nach Pfaller.
Doch, du, pass doch, auf. Doch, ich sage, ambiguitätstolerant muss man sein. Man muss akzeptieren, dass es in unserer Welt, dass bestimmte Sachen auch auf zwei verschiedene Arten ausgesprochen werden können, ohne dass das eine falsch oder richtig ist. Weil ich weiß nicht, was fällt mir denn da so ein? Das Paradebeispiel ist die HB-Problematik in der Musik. Es gibt ja den Ton, also C, D, E, pass auf, ist ganz einfach. Okay. C, D, E, F, G, A, H, C heißen die Töne der Tonleiter. Das H wird im englischsprachigen Raum als B bezeichnet. Mhm. B bezeichnet im deutschsprachigen Raum, aber das H, das um einen Halbton erniedrigt ist. Aha. Also das Hess sozusagen nennen wir B.
Okay.
Und das H heißt bei den Amis zum Beispiel B. Und das sind einfach so Sachen. Im Deutschen ist es ein H, im Amerikanischen ist es ein B. Und es gibt einen Haufen von YouTube-Videos, wo Leute endlos darüber abrenten, warum man in Deutschland nicht auch B sagen soll. Das Musik wäre ja so universell und jetzt sagt alle B und vergisst das H und redet nicht mehr so. Aber trotzdem, in der deutschsprachigen Musikliteratur ist immer wieder vom H die Rede. Und dann sage ich, verdammt nochmal, akzeptiert doch einfach, dass es da diese zwei verschiedene Traditionen gibt. Dann muss der Musikschüler das eben sich so merken, dass es diese Lesart und diese Lesart gibt. Und das merkt man schon aus dem Gesamtzusammenhang, welcher Ton da gemeint ist. Und weißt du, es ist, wir sind einfach viel zu divers alle und haben alle viel zu verschiedene Definitionen von Sachen, als dass wir uns jetzt darüber streiten müssen, was jetzt die richtige Definition ist.
Was mich ja viel eher wundert, ist, dass ständig läuft irgendwo PayPal-Werbung, ständig läuft irgendwo Nike-Werbung und es gibt trotzdem Leute, die PayPal sagen. Das irritiert mich viel mehr.
Aber wird das auch ausgesprochen, dieser Name? Weil ich meine, Nike-Werbung ist ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendjemand Nike gesagt hätte.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich würde ja, das auch erwarten.
Nee, das ist gar nicht so selbstverständlich.
Stimmt, sie würden sich ins eigene Fleisch schneiden, ja.
Levis-Werbung zum Beispiel. Levis, ich habe nie das Wort Levi's gehört im Fernsehen. Ich habe Levis-Werbung hingegen die ganze Zeit geschaut. Das heißt, da kann nichts ausgesprochen worden sein.
Ja? Und das wäre auch schlauer, wenn sie nichts sagen würden, weil du immer, du kannst nicht davon ausgehen, dass Nike ein Wort ist, das in irgendwelchen asiatischen Ländern so ausgesprochen werden kann.
Ja, natürlich. Oder
das Problem
auch
hast du ja dann
dieses,
immer.
Ob du sagst Amazon oder Amazon. Ich wurde schon ausgelacht, weil ich Amazon gesagt habe.
Ich wurde
aber auch schon ausgelacht, weil ich Amazon gesagt habe. Das kommt halt drauf an, wie die Leute so drauf sind, wo du dich gerade befindest, ja? Wie deine Bezugsgruppe so tickt. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, mich einfach an die Leute anzupassen, mit denen ich gerade zu tun habe. Und das zu sagen, was die sagen. Und wirklich, ich würde mich jederzeit hüten, in einer Gruppe, wo es anerkannt ist, Nike zu sagen, auf einmal mit Nike um die Ecke zu kommen. Weil ich das affig finde.
Das ist eine interessante Frage. Ist mir noch nie passiert, glaube ich. Also PayPal passiert mir häufiger. Da rede ich dann aber ganz einfach von PayPal, weil warum soll ich mich warum soll ich mich dem anpassen? Also das, klar könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, wer es erster gesagt hat, hat recht.
Ja.
Ist ja auch eine Möglichkeit, vielleicht sogar gar keine schlechte Möglichkeit, aber ich sage halt PayPal und nur weil jemand PayPal sagt, werde ich jetzt nicht anfangen, PayPal zu sagen. Das sehe ich dann auch nicht ein. Also der sieht ja auch nicht ein, was anderes zu sagen.
Ja. Also meine Devise ist, was schon immer falsch ausgesprochen wurde, soll auch weiter falsch ausgesprochen werden.
Naja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Leute sind alle dumm.
Ja, so kann man es auch sehen.
Hört euch die letzte Folge anekdotisch evident an, da geht es um Dummheit, also Menschen, die Nike sagen.
Also bitte.
Christiane fragt, warum erscheint es bemerkenswerter, wenn ein kleiner Junge in Pink angezogen wird, also alte Kleidung der großen Schwester, als wenn ein kleines Mädchen in Blau, Kleidung des großen Bruders?
Weil Mädchen schwul sind und rosa Jungs schwul macht. Deswegen, nein.
Ja, ist ja klar, stimmt, jetzt wo du sagst.
Also ich kenne ja Jungs, die erstaunlich souverän sind in dem Alter, so 10 Jahre oder so. Die lesen dann durchaus Bücher für Mädchen, weil sie die cool finden. So die wilden Hühner oder Lotterleben oder so.
10-Jährige interessiert das, glaube ich, völliger Scheiß, oder?
Also, nee, also in diesem Alter ist man eigentlich schon noch genderbewusst. Naja, und also ich finde es wirklich total bemerkenswert, wenn Jungs solche Bücher lesen für Mädchen, wie zum Beispiel Die wilden Hühner. Weil wir Mädchen, wir sind es eigentlich gewohnt, Bücher zu lesen, in denen Jungs die Hauptrolle spielen. Auch eine Jungs-Clique oder so. Mhm. Also als Mädchen hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt was total Verbotenes oder Homosexuelles macht, wenn man ein Buch über eine Jungsfreundschaft liest. Als Junge hingegen muss man sich durchaus rechtfertigen dafür, dass man ein Buch liest, in dem Mädchen die Hauptrolle spielen. Mhm. Und warum? Ja, weil das eine, das war schon immer so, ne? Also Mädchen haben schon immer Jungsbücher gelesen und Jungs halt seltener Mädchenbücher. Also das ist einfach die Macht der Gewohnheit.
Ich frage mich gerade, ob das, ja, ich finde das allein deswegen schon bemerkenswerter, weil Pink einfach die wesentlich auffälligere Farbe ist und ich zucke auch immer zusammen, wenn ein Mädchen in Pink rumläuft. Ich
ja, du hast
Pink
recht.
Halt scheiße.
Pink, also Pink ist meine Lieblingsfarbe, muss ich sagen. Ist wirklich so. Je älter ich werde, umso mehr Rosa trage ich.
Ah, herrlich.
Ich lieb's einfach. Das war schon als Kind meine Lieblingsfarbe und auch da werde ich mich hüten, mich dieser Pink-Stinks-Bewegung anzuschließen, die diese Farbe abwertet und jetzt Mädchen verbieten will, diese Farbe gut zu finden.
Nee, das tun die ja gar nicht. Dann hast du diese Kampagne nicht verstanden.
Nein, die sind ja gegen die Ideologie dahinter. Die sind dagegen, Mädchen zu... Ja, das finde ich auch gut, aber ich finde es nicht gut, dass es ausgerechnet über meine Lieblingsfarbe gemacht wird.
Okay.
Also das stört mich.
Das stört dich. Genau. Das Private ist mal wieder politisch.
So ist es.
Christoph fragt, welche Sachbücher hat die Vrindheit zuletzt gelesen?
Sachbücher, warte, lass mich mal schauen. Also ein Sachbuch, über das ich gerade eine Folge in trockenen Büchern mache, ist von Martha Nussbaum, Zorn und Vergebung. Martha Nussbaum ist eine Philosophin.
Aha.
Also in der nächsten Folge geht es um Wut.
Ah, okay.
Und dann habe ich noch ein Buch gelesen über Musik und die Bedeutung für Musik, für den Menschen. Das heißt irgendwie von Neandertal bis zur Philharmonie oder so ähnlich. Kann ich mich nicht mehr genau an den Titel erinnern.
Sind das gleichzeitig Empfehlungen?
Definitiv. Beides, ja.
Ich habe zu Ende gelesen, ist ein Buch, das heißt Wolfszeit. Wolfszeit, Untertitel ist Deutschland und die Deutschen. Warte mal gerade. Suchen. Na, da. Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Also die mehr oder minder unmittelbare Nachkriegszeit bis in die Anfänge des Wirtschaftswunders. Was auch super war, weil du da auch einfach mal so ein bisschen die Ambivalenz dieses Lebens in Trümmern irgendwie erzählt gekriegt hast. Das ist so, das war halt richtig scheiße und alle hatten es richtig schlimm. Aber sie haben trotzdem die Kinos sehr schnell wieder aufgemacht. Und so, das ist eine ganz witzige Sache. Und im Moment lese ich noch, und das ist ganz gut, aber ein bisschen anstrengend, Zeitalter des Zorns von Pankraj Mischa.
Ah, ich kenne das Buch. Also ich habe es nicht gelesen, aber...
Ja, wo er argumentiert oder versucht zu argumentieren, dass die westliche Ethik, also die westlichen Werte des Individualismus und so eventuell falsch sein könnten. Global gesehen. Das finde ich, ist zumindest eine schöne intellektuelle Herausforderung. Ich finde die Übersetzung nicht so gut gelungen, leider.
Was ist denn die Originalsprache?
Das müsste Englisch sein.
Ach, dann kann man das ja gut lesen.
Eventuell, ja, es ist, ja, ich weiß, stimmt, müsste ich mal ausprobieren. Also eventuell ist es aber doch dann doch nochmal ein bisschen kompliziert. Aber es ist ganz schön, also es gefällt mir, ja. Frage von, wie heißt sie denn? Christiane. Wie erklärt man einer Zweijährigen, der auf der Straße zum ersten Mal eine blinde Person samt Blindenstock erblickt, wo das Problem ist, ohne die wahrscheinlich gut hörende betroffene Person zu belästigen? Behindertenverhöhnung.
Wieso denn Verhöhnung? Man kann doch dem Kind einfach erklären,
ja,
dass da ein Mensch ist, der nicht gut sehen kann.
Ja.
Oder der nicht gut sehen kann. Das kann man ja so sagen. Man muss ja nicht blind gleich sagen. Man weiß
ja,
es
ja
nicht genau.
Sehbehindert
kann man ja auch sein, wenn man nicht blind ist.
Aber sag mal zum Zweijährigen, sehbehindert.
Ja, okay.
Was ist mit dem See? Sind da Fische drin? Nein, das war
ja,
ich.
Ja,
das,
du sagst halt, der kann nicht gut sehen. Du sagst, der kann nicht gut sehen. Das ist simpel und auf den Punkt gebracht, was da los ist. Und dann sage ich, das ist so, als wenn man dir die Augen verbinden würde. So geht's dem Mann.
Ja.
Und
genau
ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand davon angegriffen fühlt. Vor allem, wenn er merkt an der Stimmlage, dass da gerade jemand zu einem Kind spricht.
Ja. Ja, genau so. Eine bessere Idee wüsste ich auch nicht. Noch eine Frage von Christiane. Hört ihr euch manchmal eure alten Vrindfolgen an?
Ja, das mache ich, hin und
ich
wieder. Das macht mir eine große Freude. Aber so richtig alte Folgen. So die allerersten Dr. Sommers zum Beispiel, die habe ich mir letztens nochmal gegeben.
Nee, ich höre mir grundsätzlich nichts von dem an, was ich selber mache.
Echt?
Ja. Weil ich bin zu kritisch und zu gnadenlos.
Du würdest diesen Job einfach nicht mehr machen, wenn du dir das mal anhören
würdest.
Das
ist wie der Tausendfüßler, den man fragt, wie er das eigentlich macht, mit diesen tausend Beinen zu laufen. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich in 20 Jahren Hörfunk nicht gemacht. Interessant ist, dass Christiane dazu schreibt, ich höre gerade Vrind rückwärts und möchte dem Holgi von 2015 gern zurufen, alles wird gut, du wirst wieder Moderator sein. Und merke, Zeitreisen würden mich wahnsinnig machen. Ja. Wobei damit nicht zu rechnen war, dass ich wieder Radiomoderator sein würde. Das muss man einfach auch mal so sagen. Genau, sagen. Das war ja auch mehr zu. Mein Gott, Christiane hat irgendwie so viele Fragen. Machen wir jetzt
Christiane-Festspiele bis zum Ende. Ja, das gefällt mir.
Auf der Kinderzahnpasta meiner Tochter steht homöopathisch verträglich. Erste Frage, what the fuck? Zweite Frage, ergibt das im homöopathischen Unsinn tatsächlich einen Sinn?
Also die Zahnpasta, habe ich das richtig verstanden? Die Zahnpasta ist homöopathisch verträglich.
Ja.
Das heißt, du kannst gleichzeitig Globuli und die Zahnpasta fressen und alles wird gut.
Exakt.
Okay.
Homöopathie, schreibe ich mal in die Show. Das Problem ist nämlich, Homöopathie ist nicht nur wirkungslos, sondern der Typ, der sich Homöopathie aus dem Arsch gezogen hat, Samuel Hahnemann, hat auch gleichzeitig dazu geschrieben, was die homöopathischen Präparate unwirksam macht. Und das ist eine riesig lange Liste von Dingen. Die hat Florian Freistetter mal zusammengetragen. Wenn ich es nicht vergesse, suche ich diese Liste mal raus. Homöo-unwirksam. Oder vielleicht mag das hier mal jemand, der das hier hört, unten in die Kommentare zur Sendung kippen. Es ist praktisch. Also Homöopathie wird ab dem Moment unwirksam, wo du Alltag betreibst. Wirklich. Zu schweres Atmen, Sitzen, also wirkt nicht so gut, wenn man sitzt, wirkt aber auch nicht so gut, wenn man steht. Im Liegen sollte man das nicht benutzen. Man sollte vorher nichts Warmes getrunken haben, nichts Kaltes getrunken haben. Also es ist wirklich total absurd. Also von daher, ja.
Wahnsinn.
Ergibt das im homöopathischen Unsinn tatsächlich Sinn? Damn it. Christiane ist weg. Frage von Ronny. Jedes Jahr kurz vor Silvester wird im deutschen Fernsehen mantraartig vor illegalen Polenböllern gewarnt. Entschuldigung, ich habe gerade gedacht, ich könnte dich jetzt eigentlich immer Polenböller nennen. Immer, du Polenböller!
Oh, bitte, nenn mich so. Das wäre ja so ein geiler Drag-Queen-Name für mich.
Polenböller, Elli. Ja.
Oder einfach Pola Böller.
Pola weißt du, Böller, ja.
Es gibt auch diese Pola Negri, diese stumpfe Schauspielerin.
Super. So, ich versuche es jetzt nochmal zu Ende zu führen hier. Vor illegalen Polenböllern gewarnt, mit denen man sich ganz doll schlimm verletzen kann. Frage, werden die in Polen eigentlich auch als Problem wahrgenommen oder gibt es die ausschließlich auf grenznahen Märkten, auf denen eh nur Deutsche einkaufen?
Ich weiß gar nicht, ob Polen Böller aus Polen bezeichnet oder ob das einfach nur eine Bezeichnung ist für schreckliche Ware. Ich weiß es nicht.
Könnte natürlich wirklich sein, dass es einfach nur Polenböller heißt, weil die auf dem Polenmarkt zu kriegen sind, weil das der erste nicht an deutsches Gesetz gebundene.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Und in Wirklichkeit kommt das aus China oder so.
Ja, gute Frage. Das kann die Vrindheit nicht leisten. würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Ja. Leo schreibt, was schreibt ihr denn? Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Milchtüten noch wie Kirchtürme mit Spitzdach aussahen und man diese gefühlvolle Vor-Zurück-Bewegung mit genug Druck, aber auch nicht zu viel Druck machen musste, um sie aufzubekommen? Konntet ihr das? Wie oft musstet ihr dann doch zur Gabel greifen? Und warum haben wir uns das je bieten lassen?
Ja, also diese Milchtüten kenne ich, aber die kenne ich nur aus einem Buch von Max Gold.
Ach. Ah ja, du bist 10 Jahre jünger als ich.
Was ich hingegen gut kenne, sind diese wabbelnden Milchtüten, die man aufschneiden musste.
Schläuche.
So eine Ecke weg. Hm? Ja, diese Schläuche, Milchschläuche, genau, die dann in so einen Plastikbehälter gestellt werden mussten. Die kenne ich.
Eigentlich viel sinnvoller, weil viel weniger Müll.
Ja.
Nee, diese alten Milchtüten zum Auffalten oben, so nach hinten klappen, nach vorne ziehen, die kenne ich. Und ich würde sagen, ich konnte das, musste aber bestimmt so jedes 10., 15. Mal tatsächlich zur Gabel greifen und danach helfen. Ja.
Mhm.
Und war dann auch froh, als es dann andere Systeme gab. Wobei ich heute beim Milch aufmachen, es gibt ja entweder die, wo du den Schraubdeckel aufmachst und dann drückt das automatisch irgendwie sowas rein und dann ist das offen.
Ja, ja, ja.
Oder die, wo dann nochmal so eine Schlaufe mit so einem Plastering ist, die du so aufziehen
musst.
Oh,
die sind fies.
Da reiße ich halt jedes fünfte Mal diesen Plastering ab und dann ist die Tüte trotzdem zu.
Mhm.
Ja. Und da frage ich mich auch, warum lassen wir uns das eigentlich bieten? Warum gibt es eigentlich diese Milch in diesen Schlauchtüten nicht mehr? Das kann doch nicht
so
schwer
sein. Ja, die war
so
cool. Immer, die sah auch so cool aus. Das war voll stylisch.
Ja. Man hat halt immer Schiss, wabbel, gleich geht's kaputt. Aber ich finde einfach aus Müllgesichtspunkten finde ich das eine wesentlich bessere, eine wesentlich sinnvollere Verpackung. Ja. Tja. Naja. Damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Habe ich das nicht schon gesagt am Anfang?
Ja, aber kann ich nochmal fragen.
Mir geht's gut. Ich bin nämlich zu faul, um diese Frage jetzt noch abschließend zu beantworten.
Mir geht's
gut, weil die Temperaturen gesunken sind.
Mir geht's nicht so gut, weil der Sommer vorbei ist, aber eigentlich geht's mir geht's im Moment total gut. Also ich kann überhaupt nicht klagen, bin sehr zufrieden, außer dass ich irgendwie ein bisschen Muskelkater in den Oberschenkeln, aber so, ne, vom zu viel Fahrradfahren und Gehen und Laufen und irgendwie habe ich es etwas übertrieben. Und aus irgendeinem Grund ist meine Nase seit heute verstopft.
Ups.
Dabei sollte die Allergiezeit doch langsam zu Ende sein. Naja.
Ein letztes Aufbäumen.
Genau. Angstblütenstaub. Sie wissen schon. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Redet, ist nicht tot.